Eingang.
Guten Abend. Ja, ist gut.
Auch das, Daniel. Meine Damen und Herren, jetzt eröffnen wir die letzte Sitzung dieses Seminars. Meine Höllenmaschinen habe ich gerade an. Es gibt dann immer einige Bemerkungen als Vorspann, insbesondere und als erstes begrüßen wir unseren Kanzler, Herrn Wittan, der hier als die Spitze der Verwaltung steht und als der gesetzlich festgesetzte Beauftragte für den Haushalt. Und ich darf gleich, weil ich es häufig vergesse, vorstellen unsere Referenten. Das ist Frau Andrea Juliane Hübel hinten und hinter dem Computer versteckt Herr Martin Lehmann. Beide sind zuständig für das Diskussionsprotokoll. Wir machen eine Tonaufzeichnung Ihres Vortrages. Das wird geschrieben bei uns von Frau Schäfer und auch durchgesehen von mir. Und die Diskussion wird bearbeitet von den Referenten. Und ich mache einen ganz kleinen Vorspann. Ich habe Ihnen hier, das steht übrigens im Netz seit langem, einen der Amtsvorgänger von Herrn Wittan, also des Kanzlers, hier einmal aus der Konkordie von 1563 herausgesucht. Dazu gehört aber, dass das Kanzleramt viel älter ist. Ursprünglich seit 1419 war es ja der Bischof von Schwerin. Aber das war mehr ein Ehrenamt und gehörte mehr zur kirchlichen Gerichtsbarkeit. Ein hartes Amt wird es eigentlich erst mit der Konkordie 1563, als durch fürstliche Geldbewilligung sich die Ressourcen der Universität vervielfältigten. Und hier wird nun gesagt, dass neben dem Rektor immer auch zugleich ein Promotor Academiae Generalis elegiert wird vom Konzil. Und der ist immer wechselseitig. Ist also der Rektor fürstlich, ist der Promotor rätlich. Und ist der Rektor rätlich, ist der Promotor fürstlich. Das ist aber derjenige, der also aufpassen muss, dass die Statuten eingehalten werden und dass im Grunde die Finanzen immer rein macht nichts, dass die Finanzen stimmen. Wir haben an anderer Stelle dieselbe Funktion und dann wird er als Ökonom bezeichnet. Einige von Ihnen werden das erinnern, dass ich das einmal für Marburg vorgetragen habe. Und ich zeige Ihnen auch noch einen der Amtsvorgänger, das ist der Herr von Both, dem wir verdanken das Ende des unseligen Kompatronats, den Zufluss wiederum staatlicher Mittel und die Modernisierung der Universität im 19. Jahrhundert. Herrn Wittan hatte ich schon gebeten, auch in den Katalog zu kommen. Wir machen nämlich auch einen Kanzlerkatalog. Und Herr Wittan sei an dieser Stelle ein ganz kleines bisschen daran erinnert, dass wir das gerne haben wollen. Und der Katalog ist ja, wie gesagt, eine ganz gute Einrichtung. Wir können jetzt, denke ich, das hier alles schließen. Wir brauchen das nicht mehr. Und dann machen wir die Klappe zu, weil es nicht so witzig ist, immer MP3 vor sich zu sehen. Und wir geben jetzt Herrn Wittan das Wort. Es ist üblich, dass eine kurze autobiografische Skizze kommt und dann diskutieren wir über die Tätigkeiten, die Herr Wittan als Kanzler an dieser Universität ausgeübt hat, ausübt und ausüben wird.
Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich dafür, dass ich hier heute bei Ihnen sein kann und dass Sie mich anhören wollen, will mich aber auch noch einmal entschuldigen, dass der erste Termin und auch der zweite von mir leider nicht so wahrgenommen werden konnte, wie ich das gerne getan hätte. Aber es gibt eben manchmal Dinge, die lassen das dann nicht zu. Und ich will dazu sagen, dass meine Frau für mich das Wichtigste ist, was ich habe, und deshalb ging das letzte Mal nicht. Ja, ich habe also vernommen, dass ich einen gewissen autobiografischen Überblick über mein Leben geben soll. Ich bin geboren am 20. Februar 1944, das heißt, ich gehöre noch zur Nachkriegsgeneration, habe insofern also auch ein Nachkriegserleben, weil mein Vater bis 1951 in russischer Gefangenschaft gewesen ist und ich insofern mit meiner Schwester und meiner Mutter zusammen bei meinen Großeltern in Lübeck aufgewachsen bin. Als mein Vater dann aus der russischen Gefangenschaft kam, schloss sich für uns ein gewisses Zigeunerleben an, weil wir zunächst einmal mit meinem Vater nach Hamburg gegangen sind für eine kurze Zeit von 2 Jahren. Dort war er dann im öffentlichen Dienst angestellt. Er ist ebenfalls Jurist, wie ich auch, und hatte dann eben eine Zeit des Wanderns nach Bonn und dann wieder zurück. Und das war für uns Kinder in der ersten Zeit der Schulzeit natürlich nicht so ganz unproblematisch, weil wir schon in der Grundschulzeit in den ersten 4 Jahren zweimal die Schule wechseln mussten und dann auch gerade in der gymnasialen Übergangszeit auch diese Schulwechsel vorhanden waren. Wie dem auch sei, ich bin dann aber letztlich die meiste Zeit meines kindlichen und jugendlichen Lebens in Hamburg aufgewachsen, habe dort auch mein Abitur gemacht, bin nach dem Abitur zunächst in die sogenannte Ersatzreserve 2 der Bundeswehr einsortiert worden. Das hieß für mich, dass ich zwar am 31. März des Jahres fertig war mit dem Abitur, aber erst zum Juli hätte eingezogen werden sollen. Und habe mich daraufhin dann freiwillig gemeldet, um gleich zum 1. April 64 in die Bundeswehr einzutreten. Habe dort 2 Jahre meine Dienstzeit absolviert, habe die Bundeswehr als Leutnant der Reserve verlassen. Habe das damals auch deshalb getan, weil es nicht nur ein gewisses Gehalt gab, sondern weil die damalige Wehrdienstzeit von 18 Monaten eine Zeit war, in der man zu verblöden drohte. Und wenn man sich dann als Offiziersanwärter meldete, hatte man die Chance, auch die grauen Zellen etwas in Gang zu halten, weil man alle Vierteljahr in Lehrgänge geschickt wurde. Und insofern war das für mich eine Motivation, eben diese 2 Jahre bei der Bundeswehr durchzuziehen. Ich will nicht leugnen, dass diese Zeit für mich natürlich auch eine Lehrzeit war, in der man vor allen Dingen eben mit Menschen konfrontiert wird und zusammenleben muss, mit denen man sonst in so einem normalen Leben wie das, was ich geführt habe, eigentlich niemals zusammenkommt. Und das lernt, um es einfach so knapp und kurz zu sagen. Ich habe dann nach der Bundeswehrzeit begonnen zu studieren. Ich hatte vorhin schon erwähnt, mein Vater ist Jurist gewesen. Und wie es dann so häufig ist, wird man als Sohn eines Vaters, auch was die Berufsauswahl angeht, doch ein bisschen beeinflusst. Mein Vater war damals in der hamburgischen Verwaltung tätig, hatte dort auch einen gewissen Namen und seine Arbeit hatte mich eigentlich immer sehr überzeugt. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, ebenfalls Jurist zu werden. Habe dann auch begonnen, in Tübingen zu studieren. Damals war noch eine Zeit, wo man seinen Studienort daran ausrichtete, wo berühmte Professoren waren. Und in Tübingen ist ja eine auch alte, traditionelle Universität und sie hatte damals eben 1966 auch wirklich große juristische Köpfe, wie zum Beispiel Herrn Dürich, der einen großen Kommentar mit Mounds zusammen über die Verfassung geschrieben hat. Es war Herr Reiser dort, das war ein großer Handelsrechtler. Also solche großen Professoren waren dort und das war für mich Anlass, nach Tübingen zu gehen, wo ich 4 Semester studiert habe, sehr gerne studiert habe, weil Tübingen eben auch eine Stadt ist, wo es sich gut leben lässt. Ich wäre dort auch beinahe hängen geblieben. Allerdings verhinderte das mein Vater, weil er der Meinung war, ich würde nicht genügend studieren. Und damals war ich schon mit meiner Frau liiert und mich dann nach Hamburg zurückholte, mehr oder minder zwangsweise, nach dem Motto, wenn du nicht zurückkommst, kriegst du keinen Wechsel mehr von mir. Ich bin dann nach Hamburg zurückgegangen und habe dort dann auch mein erstes Staatsexamen gemacht, habe dort auch dann das Referendariat durchgezogen, habe dort auch meine ersten beruflichen Erfahrungen als Referendar eben gemacht, habe dort auch letzten Endes meine gesamte berufliche Determinierung gefunden, weil ich in dieser Referendarszeit in der Präsidialverwaltung der Universität Hamburg eingesetzt war. Das hatte mir so viel Spaß gemacht, dass ich nach meinem zweiten Staatsexamen mich entschlossen habe, nach Möglichkeit auch in die Universitätsverwaltung zurückzugehen. Das ist mir dann auch gelungen. 1974 habe ich am 1. Februar 1974 mein zweites Staatsexamen gemacht. Das war ein Freitag und am darauf folgenden Montag bin ich dann in der Präsidialverwaltung der Universität Hamburg angefangen. Das sah damals so aus, dass man als junger Regierungsrat zur Anstellung eben gesagt bekam, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Ihre Zusammenarbeit. Da hinten ist Ihr Büro und da liegen auch die Akten, die Sie bearbeiten müssen. So begann mein Berufsleben und ich muss sagen, das hat ebenfalls viel gelernt, denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass das eigentlich ein guter Berufseinstieg ist, das so zu machen und nicht sich einweisen zu lassen. Denn das, was man sich selbst erarbeitet hat, das hat man begriffen. Und das hat man auf dem Kasten, alles was einem gezeigt wird, vergisst man leicht wieder. Und deshalb war das eigentlich eine gute Lehrzeit. In der Universitätsverwaltung war auch die Zeit damals, die zweite Zeit der studentischen Unruhen, Wir haben also als junge Regierungsräte, wurden wir von der Präsidialverwaltung zum Beispiel eingesetzt, bei Streikmaßnahmen dafür zu sorgen, dass der Zugang zu den Universitätsgebäuden geöffnet blieb. Und wir mussten uns dann also mit den Studierenden so im Doppelpack über den Campus laufend dann auseinandersetzen und dafür sorgen, dass solche Dinge dann auch gewährleistet wurden. Ich bin dann von der Universitätsverwaltung gerufen worden, nein, von der Behörde für Wissenschaft und Forschung gerufen worden, in das Wissenschaftsministerium zu kommen und dort das allgemeine Rechtsreferat zu übernehmen, was ich damals mehr oder minder ungern getan habe, weil mir die Arbeit in der Universitätsverwaltung außerordentlich viel Spaß gemacht hat. Ich war damals zuständig für oder Referent für allgemeine Angelegenheiten der Studenten und der Studentenschaft. Und damals war ja die große Zeit des Beginns der Zulassungsbegrenzung an den Hochschulen. Und ich war zuständig für Kapazitätsprozesse und für den gesamten Zugang zu den Hochschulen und hatte dann eben große Seminare gemacht mit allen Zugangsbewerbern, um sie zu informieren, wie sie am besten in die Universität Hamburg kommen könnten und was sie tun können, um Widersprüche dann auch erfolgreich zu betreiben. Und das hatte mir, wie gesagt, außerordentlich viel Spaß gemacht, mit den Studierenden in dieser Diskussion zu sein. Und deshalb habe ich diese Funktion eigentlich sehr ungern verlassen, wenngleich die Arbeitslast außerordentlich hoch war, weil wir damals schon im Beginn der Kapazitätsprozesse so ungefähr 1000 Eilverfahren pro Semester zu bewältigen hatten. Und wenn man das dann alleine tun muss, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, was das für einen bedeutet. Nachdem ich dort weggegangen war, wurden dann 3 Juristen eingestellt, die das dann gemacht haben. So, als ich dann bin ich aber dennoch in die Behörde für Wissenschaft und Forschung gegangen als junger Jurist, weil ich mir gesagt habe, die Führung eines allgemeinen Rechtsreferates in einer solchen Behörde, also ein Wald- und Wiesenrechtsreferat, muss man dazu sagen, also zuständig über den gesamten Bereich der Juristerei, von der zivilrechtlichen Seite, Mietverträge und was da so Schadensersatzprozesse vor allen Dingen aus dem Universitätskrankenhausbereich waren, das Prozesse, die mit Kunstfehlern zu tun hatten, Disziplinarrecht, öffentliches Recht, Hochschulrecht, alles dieses war in diesem Rechtsreferat angesiedelt und ich habe mir damals gesagt, als junger Jurist ist es gut, wenn man ein solches Wald- und Wiesenreferat mal geführt hat, weil das ebenfalls deutlich lernt. Dies habe ich 5 Jahre gemacht und mich dann umgesehen innerhalb der Behörde und dort gab es dann eine Möglichkeit, eine ganz andere Funktion zu übernehmen, nämlich ein Referat für Bau- und Investitionsplanung hieß das damals. Dieses Referat war zuständig für die gesamte Bauplanung, Haushalts- und Finanzplanung des Hochschulbaus in Hamburg, worüber ich dann eben Erfahrungen gewinnen konnte, die mit der Juristerei nichts mehr zu tun hatten, die eben im Wesentlichen planungsrechtliche, planungstechnische Aufgaben waren, also die Planung von Gebäuden für die Hochschulen in Hamburg, für die Universität, für die Technische Universität, die Fachhochschule, die künstlerischen Hochschulen. Und ich darüber dann natürlich auch einen sehr breiten und tiefen Einblick in den gesamten Hochschulbereich in Hamburg bekommen habe. Zu dieser Funktion gehörte auch dann natürlich die Vertretung der Behörde für Wissenschaft und Forschung als Bedarfsträger im Bereich der Finanz- und Haushaltsplanung innerhalb der Bürgerschaft des Landes, aber auch überregional im Wissenschaftsrat. Sie wissen, dass es dort damals eine Mitfinanzierung des Hochschulbaus gegeben hat, die auf der Basis eines sehr ausgeklügelten Beratungs- und Begutachtungsverfahrens dann realisiert wurde. Ich war also derjenige, der Hamburg dann im Planungsbereich im Wissenschaftsrat und im BMBF mit vertreten hat. Dazu gehörte auch der Studentenwohnheimbau, sodass ich also im gesamten Hochschulbereich in Hamburg mich getummelt habe. Dies habe ich 12 Jahre lang betrieben und so bevor ich näherte mich dann auch dem 50. Lebensjahr, ich war 48 damals, und da habe ich mir gesagt, das macht dir unheimlich viel Spaß, aber 12 Jahre ist eine lange Zeit und du willst, bevor du in die Kiste springst, auch nochmal etwas anderes machen und habe mich dann in Hamburg umgeschaut, habe mich auch auf andere Stellen beworben, musste dann allerdings feststellen, dass das politische Vorurteil in Hamburg, dass man dort nur etwas werden kann, wenn man das SPD-Parteibuch in der Tasche hat, nicht unzutreffend ist und habe mich dann angefangen, auch anderweit umzusehen, habe mich dann auch hier in Rostock auf die Kanzlerfunktion beworben und bin dann im September, am 2. September 1993 als Kanzler der Universität Rostock hierher gegangen. Ich habe mich auf eine solche Funktion deshalb beworben, weil meine bisherige oder bis dahin absolvierte berufliche Laufbahn eben immer mit Hochschulen zu tun hatte. Und für mich war das einfach auch ein Ziel, das ich verfolgt habe, dass ich mit im Hochschulbereich bleiben könnte. Und deshalb war eine Kanzlerfunktion für mich eben das, was ich mir in meinem Leben auch durchaus gut vorstellen konnte und vorgestellt habe. Deshalb diese Bewerbung. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass das was geworden ist. Selbstverständlich habe ich mich schon bei der Bewerbung um diese Stelle mit meiner Frau zunächst einmal abgestimmt. Denn Sie wissen, die Wende war gerade vorbei gewesen und die Zeit der DDR in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht allzu lange vorbei. Die bauliche Situation hier war eben damals auch noch durchaus angespannt. Und insofern gab es natürlich auch durchaus Überlegungen, kann man eigentlich jetzt schon nach Mecklenburg-Vorpommern gehen oder kann man das nicht tun? Ich muss dazu sagen, dass wir über meine Frau, die aus der DDR stammt, auch nach Rostock ganz zarte, aber immerhin doch Verbindungen hatten und ich kannte Rostock insofern schon ganz gut, sodass Rostock für mich einfach eine sehr schöne norddeutsche Stadt gewesen ist mit entsprechend norddeutschen Menschen, sodass das also wenig Berührungsängste für mich gegeben hat, hierher zu gehen. Und trotzdem bedeutete es für uns natürlich einen ganzen Neuanfang von Hamburg bzw. Uetersen, wo wir damals wohnten, hierher zu gehen. Wir haben uns dann, meine Frau und ich, dazu entschlossen, wenn das was wird, gehen wir selbstverständlich gemeinsam mit unserer Familie nach Rostock. Wir hatten allerdings festgelegt, dass wir zunächst einmal so lange warten, bis unser Sohn sein Abitur gemacht hat. Er war damals, als ich mich berab, gerade so zwischen dem im Übergang von der 11. zur 12. Klasse, sodass das für ihn bedeutet hätte, dass er plötzlich und unerwartet das Abitur hier hätte machen müssen und das wollten wir ihm dann nicht zumuten. Damals war er ja noch 12 Jahre Schule hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb hatten wir uns dazu entschieden. Das führte dann auch dazu, dass ich 2 Jahre gependelt bin, bis 1995, bis unser Sohn dann sein Abitur gemacht hatte und wir sind dann im September 95 nach Rostock umgezogen. Wobei wir dann allerdings immer dazu sagen, normalerweise verlassen die Kinder das Elternhaus. Bei uns war das umgekehrt, bei uns haben die Eltern das Elternhaus verlassen. Unsere Kinder haben sich dann, weil sie dann ja auch schon entsprechendes Alter erreicht hatten, dazu entschlossen, nicht mitzukommen. Sie sind dann in Hamburg bzw. in Kiel geblieben. Und wir beide sind dann hierher verzogen nach Rostock und haben uns eigentlich von Anfang an hier sehr wohl gefühlt. Wir haben zuerst auch in der St. Georgstraße gewohnt, sehr städtisch, innerstädtisch, was natürlich sehr schön war. Wir hatten dort auch eine sehr schöne Wohnung. Ich will aber nicht leugnen, dass es für meine Frau natürlich ein viel, viel schärferer Einschnitt gewesen ist, hierher zu gehen als für mich. Denn ich hatte hier das berufliche Umfeld und war insofern nicht nur integriert, sondern auch angespannt. Und insofern war es für mich ganz anders als für meine Frau. Und das ist mir eigentlich erst deutlich geworden, als meine Frau einmal in einem Freundeskreis, ja, mehr oder minder überraschend für mich, erzählte, dass dieser Übergang von Hamburg hierher für sie eben doch bedeutet hat, dass sie ihre Kinder, ihre Freunde, ihre Arbeit, ihr Haus, ihre Umgebung, ihren Sport aufgeben musste. Was sie behalten hat, war ich. Und das wurde mir eigentlich erst so richtig deutlich, dass eben doch dieser Übergang für meine Frau ein sehr viel härterer Übergang war als für mich. Denn ich hatte die ersten beiden Jahre hier mit sehr anstrengender, sehr intensiver Arbeit verbracht. Und deshalb war diese Trennung für mich eigentlich nicht so gravierend empfunden, wie das dann für meine Frau war. Auch wenngleich ich eben die ersten beiden Jahre gependelt bin und insofern natürlich auch zu meiner Familie nach wie vor den engen Kontakt hatte. Wie dem auch sei. Das war also so erst einmal der autobiografische Hinweis, den ich Ihnen geben möchte. Sie können mich auch dazu, wenn Sie wollen, natürlich nachher noch fragen, aber ich dachte, das wäre jedenfalls erst einmal das, was ich Ihnen sagen will. Die Arbeit hier in Rostock war für mich natürlich auch ein ganzer Neuanfang. Ich will dazu ein paar Dinge Ihnen sagen, die für mich einfach damals wichtig gewesen sind. Ich bin hier in eine Situation gekommen, wo die gesamte personelle Erneuerung so gut wie abgeschlossen war. Ich war, wie gesagt, im September 93 nach Rostock gekommen und die gesamte personelle Erneuerung ist schon Anfang der 90er Jahre gelaufen, wo ja fast 50% des bei der Wende beschäftigten Personals entlassen worden ist und das übrig gebliebene Personal mit einem sogenannten Ehrenverfahren überzogen worden ist. Das heißt, es musste sich jeder Mitarbeiter einem Ehrenverfahren unterziehen, bei dem geprüft wurde, ob und inwieweit er mit den staatlichen Organen, insbesondere aber mit der Staatssicherheit, Kontakt gehabt hat bzw. kooperiert hat. Und gerade dieses ganze Verfahren habe ich noch in den abschließenden Verfahren kennengelernt und ich will nicht leugnen, mich hat das außerordentlich betroffen gemacht, was hier in diesen Verfahren gelaufen ist. Weil sich diese Verfahren auf der einen Seite auszeichneten dadurch, dass es Verfahren waren, die mehrheitlich definiert waren in der Art des Verfahrens. Sie richteten sich allerdings nicht an wirklichen rechtlichen Gegebenheiten aus, sondern so wie die Mehrheit es bestimmt hatte, wurden diese Verfahren durchgezogen. Und das hatte mit Recht zum Teil nur sehr wenig zu tun. Ich habe mich aber damals aus diesen Verfahren deshalb immer sehr weit herausgehalten, weil ich gesagt habe, ich will nicht als Wessi, der hierher kommt, gleich mich als Besserwessi betätigen und den Ostdeutschen, die diesen Reinigungsprozess sehr individuell empfunden haben und auch selbst geführt haben, einbringen und ihnen sagen, wie es anders zu machen wäre. Ich habe mich deshalb, wie gesagt, aus diesen Verfahren sehr weit herausgehalten. Ich leugne nicht, dass mich Entscheidungen, die dort und dabei getroffen worden sind, manchmal sehr, sehr nachdenklich gemacht haben. Ich will Ihnen einen Fall nennen, den ich eben deshalb auch immer noch sehr gut in Erinnerung habe. Da ging es um einen Mitarbeiter im Rechenzentrum, bei dem sich in der Tat herausstellte, dass er als Jugendlicher mit 18 Jahren und als NVA-Soldat durch die Stasi geheuert worden war. Auch dass die Verpflichtungserklärung als inoffizieller Mitarbeiter unterzeichnet hatte, sich aber als 21-Jähriger nach Ende seiner Dienstzeit selbst freigemacht hatte von dieser Umklammerung und er war dann dennoch 20 Jahre später entlassen worden. Das hat mich sehr betroffen gemacht und ich fand diese Entscheidung auch eigentlich falsch. Sie wurde arbeitsrechtlich allerdings formaljuristisch zutreffend damit begründet, dass eben die Verquickung mit der Stasi damals von dem Mitarbeiter zunächst nicht selbst angezeigt worden war, sondern er hatte das geleugnet und dann stellte sich heraus, dass es doch eine solche Unterzeichnung gegeben hatte und dieser Sachverhalt wurde als arbeitsrechtlich relevanter Vertrauensmissbrauch definiert und der Mitarbeiter wurde dann gekündigt. Ich fand, das war eine sehr harte, eine zu harte, eine falsche Entscheidung. Aber solche Entscheidungen hat es durchaus mehrere gegeben, sodass ich also gerade mit diesem Prozess durchaus so meine Probleme gehabt habe, gerade auch als Jurist meine Probleme gehabt habe, weil eben diese Verfahren wenig mit Juristerei zu tun gehabt haben. Dies vielleicht zunächst einmal zur Neuordnung des gesamten Personalbereichs. Was das Personal meiner Verwaltung angeht, will ich Ihnen auch einen Hinweis geben, der für mich einfach immer sehr wichtig gewesen ist. Ich bin hier auf hoch engagierte Mitarbeiter gestoßen, deutlich mehr engagiert, als ich das kannte. Das war für mich ein ganz tolles Erlebnis. Ich muss aber dazu sagen, dass dieses hohe Engagement eben auch notwendig war, weil die eigentliche Arbeitsgrundlage für die Mitarbeiter noch nicht entstanden war. Das heißt also, die Ausbildung für eine Recht und Ordnung verpflichtete Verwaltung fehlte noch und viele Mitarbeiter unterzogen sich dann auch dieser Ausbildung, zum Beispiel zum gehobenen oder mittleren Dienst, sodass damit die Mitarbeiter erst sehr sukzessive so diese Arbeitsbasis, die rechtliche Arbeitsbasis für ihr Tun sich selbst erarbeiteten. Und das war natürlich für mich auch eine große Herausforderung, sie dabei deutlich zu unterstützen und dabei auch innerhalb der Verwaltung dem Grundsatz von Recht und Gesetz und Ordnung dann auch zum Erfolg zu verhelfen. Das war eine der wesentlichen Aufgaben, die ich damals vorfand und die ich dann auch so übernehmen musste. Wir haben dabei sehr viel Fortschritte gemacht mittlerweile. Dessen ungeachtet ist die von mir immer gerne ein bisschen so apostrophierte Runde-Tisch-Mentalität durchaus noch in der Universität verbreitet. Das heißt also, wenn Sie im Senat zum Beispiel bestimmte Dinge diskutiert sehen, werden Sie häufig, auch heute immer noch häufig, feststellen, dass dort Entscheidungen getroffen werden, die schlicht contra legem sind. Also wenn Sie zum Beispiel die berüchtigte Freischussregelung in den Prüfungsordnungen sich angucken, dann ist das ja eine Regelung, die durch das Gesetz schlicht vorgeschrieben ist. Wir wissen natürlich, dass es auch hochproblematisch ist, diese Regelung durchzusetzen, weil gerade bei Studiengängen, bei denen eben nicht am Ende eines Studiums eine Prüfung stattfindet, wie zum Beispiel bei den Juristen, sondern eben eine sich aufbauende Prüfungsleistung ergibt, wie schwer das dann ist, mit Freischussregelungen zu arbeiten, weil dann eben nicht nur zweimal geprüft, sondern eben auch dreimal geprüft werden muss. Und dieses eine Prüfungsleistung ist, die zum Teil eben mangels entsprechender Personalkapazität kaum erbracht werden kann. Wie gesagt, auch diese runde Tischmentalität habe ich in meiner Verwaltung durchaus vorgefunden. Und mittlerweile haben wir das ein bisschen korrigieren können, sodass für uns der Gesichtspunkt von Rechtlichkeit durchaus eine große Rolle spielt. Wenn wir auf Verwaltung gucken, möchte ich einen weiteren Gesichtspunkt Ihnen benennen, der mich immer noch umtreibt. Das ist die Verwaltung außerhalb der Universität, sprich in den Ministerien. In den Ministerien haben wir den Sachverhalt festzustellen, dass zur Wendezeit die Ministerien ja ganz und gar neu aufgebaut worden sind und im Rahmen dieses Aufbaus ein erheblicher Exodus von West nach Ost stattgefunden hat, und zwar von wesentlichen Beamten des gehobenen Dienstes, die alle hier sehr häufig in Stellen des höheren Dienstes gekommen sind. Dies kann man gerade im Bildungsministerium sehr deutlich noch sehen. Und diese Situation, die sicherlich ganz verkehrt und ganz falsch gewesen ist, ein richtiger Fehler in der Wendezeit, die Ministerien auf diese Art und Weise zu besetzen, dieses dokumentiert sich auch heute noch in der Arbeit dieser Ministerien, weil Beamte des gehobenen Dienstes, ich bitte das nachzusehen, dass ich als Mitglied des Beamtentums des höheren Dienstes dieses so sage. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie die Nase rümpfe darüber, sondern der gehobene Dienst ist einfach anders ausgebildet als der höhere Dienst. Der gehobene Dienst ist, also das sind die Inspektoren bis hin zu den Amtsräten. Der gehobene Dienst ist dazu da, die Grundlage der Verwaltungsarbeit sicherzustellen. Und genau insofern ist er gebunden an Richtlinien, an interne Festlegungen und solche Dinge und richtet sich auch sehr, sehr viel danach, sodass man bei uns in den Ministerien eben feststellen muss, insbesondere auch im Finanzministerium, dass wir hier auf eine hohe Inflexibilität im Handeln stoßen. Das heißt also, das ist jedenfalls meine Sicht der Dinge. Ich glaube, dass dieses damit zu tun hat, dass eben zu Wendezeiten in den Ministerien eine hohe Zahl von Beamten des gehobenen Dienstes in Positionen des höheren Dienstes gekommen sind und sich dieses in einer solchen Inflexibilität des Handelns innerhalb der Ministerien dokumentiert. Ich sage das einfach deshalb, weil ich eben sehe, wie restriktiv beispielsweise das Finanzministerium auch mit dieser Universität verfährt. Und wie brutal hier auch mit dieser Universität umgegangen worden ist. Sie wissen, dass gerade in den letzten Jahren das Finanzministerium diese Universität investiv schlicht hat trockenfallen lassen. Und das hat etwas zu tun mit dieser Inflexibilität im Denken und Handeln. Ich will nicht leugnen, dass das vielleicht auch an der Ministerin liegt, aber ich will hier keine Ministerschelte mit Ihnen traktieren, sondern ich führe das im Wesentlichen eben auf den Umstand zurück, den ich eben benannte. Und ich halte dieses für einen wichtigen Hinweis, den ich Ihnen einfach deshalb geben möchte, weil ich glaube, dass damit auch das Land sich einen Bärendienst erwiesen hat. Das hatte damals etwas zu tun mit dem sogenannten Buschgeld. Das Buschgeld war eine Trennungsentschädigung, die Beamte, die vorübergehend in die ostdeutschen Länder gegangen sind, bezahlt bekamen. Und ich werde es nie vergessen, dass mich einmal ein Amtsrat aus dem Bildungsministerium in Bonn darüber informierte, dass er nur deshalb das eine Jahr in die ostdeutschen Länder gehe, weil er in diesem Jahr 60.000 D-Mark waren, das damals noch zusätzlich bekam, die er zur Abzahlung seines Hauses einsetzen wollte. Das war die Motivation, hierher zu gehen. Und Sie können sich vorstellen, das ist nun wirklich die schlechteste Motivation, die man sich so vorstellen kann. Ich habe das damals auch fürchterlich empfunden, aber zu ändern war das nicht. Das war einfach die Übergangszeit, die zu solchen Auswüchsen geführt hat. Ja, das ist das zunächst einmal, was ich Ihnen zur Verwaltung sagen wollte. Ich will noch mal eben gucken, was ich noch so auf dem Zettel hatte. Ich will noch kurz Ihnen etwas erzählen zur Frage meiner Funktion und den Problemen, die ich in meiner Funktion gehabt habe, die in dem seine Begründung hat, was Herr Krüger Ihnen eben schon zeigte. Die Kanzlerfunktion ist auch in dem alten Landeshochschulgesetz im Sinne einer Doppelspitze der Universität definiert gewesen. Das heißt also, der Kanzler als Chef der Verwaltung hatte eine klar definierte Funktion. Ich habe diese Funktion für mich immer so verstanden, dass der Kanzler mit seiner Verwaltung dafür verantwortlich ist, auch eigenverantwortlich ist, den Grundbetrieb in der Universität zu sichern. In jeder Hinsicht, also vom Personellen über die bauliche Seite, über das Haushaltsgeschehen und über die Abwicklung des Prüfungsverfahrens und. All diese Dinge. Also, wenn Sie so wollen, die gesamte Intendanz innerhalb der Universität und die gesamte Verwaltungstätigkeit, das war in der Verantwortung des Kanzlers definiert. Der Kanzler in der alten Funktion hatte deutlich höhere Kompetenzen als der Kanzler, den ich Ihnen eben beschrieben habe. Der Rektor hingegen oder das Rektorat hingegen ist in meiner Auffassung verantwortlich für die Strukturierung des gesamten akademischen Bereichs. Das heißt also, für die Studienstruktur, für die Reform des Studiums, für die Schwerpunktsetzung im Forschungsbereich, für die Sicherung eines qualifizierten professoralen und wissenschaftlichen Nachwuchses. Das sind so die wesentlichen Aufgaben, die meiner Auffassung nach Sache der Rektoren sind. Ich will nicht leugnen, dass ich der Meinung bin, dass diese Funktionen nicht oder nicht ausreichend wahrgenommen werden. Insbesondere die Funktion, sicherzustellen, dass ein qualifiziertes wissenschaftliches Personal gewonnen wird. Diese Funktion wird durch das Rektorat nicht wahrgenommen. Schlicht nicht. Wurde und wird nicht wahrgenommen. Das heißt, das Rektorat ist in den Berufungsverfahren, die an den Fakultäten laufen, nicht involviert. Das Rektorat stimmt zwar zu, dass eine Stelle wieder ausgeschrieben wird. Es stimmt auch zu, welche Denomination an einer Professorenstelle hängt. Aber in der eigentlichen Personalauswahl ist das Rektorat nicht involviert, sondern das Rektorat wird erst eingeschaltet in dem Moment, in dem die Berufungskommission eine Liste gemacht hat. Dann sind die Messen aber gesungen. Dann ist nämlich die Liste definiert und das Rektorat kann dann zwar noch sagen ja oder nein, aber in dem Auswahlverfahren ist das Rektorat nicht existent. Dies halte ich für einen gravierenden Fehler in der Hochschulleitung. Aus dieser Situation heraus hat sich auch ergeben, und das wissen Sie ja auch als Studierende dieser Universität, dass es immer wieder Spannungen zwischen dem Rektor und dem Kanzler gegeben hat, weil, und das ist meine Interpretation, genau diese Aufgabenabgrenzung zwischen der Funktion des Kanzlers und des Rektors immer mehr verwischt worden ist. Immer mehr verunklart worden ist. Das sehen Sie einerseits an dem neuen Landeshochschulgesetz, wo die Funktion des Kanzlers zwar noch im Sinne Leitung der Verwaltung definiert ist, aber es ist bereits schon unklar oder wird unklar interpretiert, wie die Weisungsverhältnisse zwischen Rektor und Kanzler eigentlich sind. Denn es steht im jetzigen Landeshochschulgesetz ja drin, dass der Rektor, jetzt fällt mir gerade der Begriff nicht ein, eine Richtlinienkompetenz besitzt. Und diese Richtlinienkompetenz, werden Sie vielleicht als Studierende dieser Universität durchaus wissen, hat zum Beispiel auch der Kanzler in der Bundesrepublik Deutschland. Und Sie wissen vielleicht auch, was das bedeutet. Es bedeutet eine Richtlinienkompetenz im Sinne der Vorgabe von generellen, grundsätzlichen Dingen. Die Richtlinienkompetenz wird aber bei uns und nicht nur bei uns in unserer Universität, sondern auch in allen anderen Hochschulen gerne dahingehend missverstanden, dass sie Weisungsbefugnis im Einzelfall bedeutet. Und Sie können sich vorstellen, dass daraus selbstverständlich massive Probleme entstehen. Wenn dann noch dazu kommt, dass dem Rektor jetzt die Dienstherrenfunktion für das gesamte Personal übertragen worden ist. Sie wissen, Dienstherrenfunktion heißt auch Disziplinargewalt, dass dann mit einer solchen Funktion auch über das nichtwissenschaftliche Personal praktisch dem Kanzler, der das prinzipiell nicht braucht, aber dennoch ins Geschäft gefuhrwerkt wird, in dem eben Weisungen in die Verwaltung gegeben werden, am Kanzler vorbei selbstverständlich, und die Mitarbeiter der Verwaltung die Weisung des Dienstvorgesetzten auch als solche entgegennehmen und nicht wagen zu sagen, das muss schon über den Kanzler laufen. Also hier gibt es deutliche Erosionen in der Definition der Aufgabenbereiche, die dann auch zu Auseinandersetzungen zwischen Kanzler und Rektor führen. Ich will Ihnen auch noch einmal deutlich sagen, es wird sehr häufig die Funktion des Beauftragten für den Haushalt beim Kanzler angesprochen. Das ist in der Tat so, der Kanzler ist der Beauftragte für den Haushalt und muss also als solcher sicherstellen, dass das Haushaltsrecht und die Haushaltstechnik beachtet werden und dass keine unwirtschaftlichen Maßnahmen in der Hochschule passieren. Sehr häufig wird diese Funktion des Beauftragten für den Haushalt aber als eine Sperrfunktion gegen Entscheidungen des Rektors oder des Rektorates missdeutet. Das ist natürlich Quatsch. Als solche wird sie nicht benutzt und auch nicht eingesetzt. Ich habe in der Tat in meinem Dasein hier schon zweimal von diesem in Anführungszeichen Recht, wenn man es nicht als Pflicht beschreibt, Gebrauch machen müssen, weil ich Entscheidungen des Rektors gesehen habe, die ich in der Tat für unwirtschaftlich und sachwidrig gehalten habe. Die Auseinandersetzungen darum haben Sie alle in der Presse gesehen. Ich finde das sehr schade, dass das alles so gelaufen ist, aber zu ändern ist es halt nicht mehr. Ich habe mit diesen Entscheidungen, denke ich, nicht nur das Recht des Kanzlers wahrgenommen, sondern ich habe das deshalb gemacht, weil ich glaube und nach wie vor davon auch überzeugt bin, dass diese Entscheidungen des Rektors falsch gewesen sind und zu Lasten und zum Schaden der Universität entstanden sind. Aber das ist eine ganz andere Frage. Darüber kann man selbstverständlich ganz unterschiedlicher Auffassung sein. Ich will nur sagen, ich habe das nicht gemacht, um meine Mütchen zu kühlen an irgendjemanden, sondern ich nehme für mich in Anspruch, dass in sehr ernsthafter und nachdenklicher Ausübung meines Amtes getan zu haben. So, dies soll es dann auch erstmal sein.
Ja, vielen Dank zunächst. Wir eröffnen damit die Fragerunde. Ich darf um Wortmeldungen bitten. An Platz 2 habe ich wie üblich Hilde Michael notiert, aber es kann auch Platz 1 sein. Jetzt habe ich erst einmal unseren Referenten Martin.
Ja, Sie haben gesagt, dass Sie sich an den personellen Verfahren in den 19 Jahren nicht beteiligt haben. Mich würde interessieren, wie groß wäre Ihr Einfluss gewesen, wenn Sie sich eingemischt hätten an den personellen
Verfahren? Sie meinen jetzt an den Ehrenverfahren?
Ja.
Also an den Ehrenverfahren selber bin ich nicht beteiligt gewesen und hätte ich mich auch nicht beteiligen können, aber die arbeitsrechtlichen Konsequenzen, darüber hätte ich natürlich mich einbringen können und auch vielleicht sollen. Ich habe es aber nicht getan. Es wäre sicherlich auch zu einer Auseinandersetzung zwischen mir und zum Beispiel dem Rektor gekommen. Diese Entscheidungen sind damals ausdrücklich durch den Rektor getroffen worden und es hätte also für mich bedeutet, dass ich in solchen Verfahren kontrovers mit dem Rektor mich hätte auseinandersetzen müssen. Ich will dazu sagen, Sie wissen ja vielleicht auch, dass ich auch mit Herrn Mees so meine Probleme gehabt habe oder Herr Mees mit mir. Ich habe das für mich immer so analysiert, dass ich mich natürlich gefragt habe, warum hast du eigentlich diese Probleme? Ich habe sie damals für mich und so erklärt, dass ich jemand gewesen bin und bin, der normalerweise schlicht und ergreifend sagt, was er denkt und was er tut, wohl überlegt, aber dann auch durchaus sagt, was er denkt und was er für richtig hält. Und dies auch nachdrücklich, auch kämpferisch, auch vielleicht manchmal über die Stränge schlagend, das will ich gerne zugestehen. Aber vom Prinzip her an der Sache orientiert und mit dem Ziel, sachlich vernünftige Ergebnisse zu erbringen. Und ich habe für mich das so erklärt, dass ich zu spät begriffen habe, dass eine solche Kommunikation, die nachdrücklich und fachlich stringent ist, durch viele Ostdeutsche als persönlicher Angriff definiert werden. Das war für mich etwas, was ich erst viel zu spät begriffen habe, dass das so ist. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das so ist, weil die Kommunikationsfähigkeit und Kommunikation der Ostdeutschen eben doch eine andere ist als die der Westdeutschen. Das wird sich mit Generationen natürlich verschleifen, aber ich habe das für mich immer die subkutane Kommunikationsfähigkeit der Ostdeutschen genannt, weil ich sehr häufig zum Beispiel erlebt habe, wie schnell bestimmte Sachverhalte in der Universität rum waren. Die waren also kaum im Senat war es erörtert oder kaum war im Rektorat irgendwas erörtert, schon war, wusste das alle Welt. Ich habe mich manchmal gefragt, wie geht das eigentlich? Und dennoch war es immer so. Und genau diese Art der Kommunikation hat für mich eben auch gewisse Probleme erzeugt, weil natürlich meine Art der Kommunikation wiederum unter den Ostdeutschen kommuniziert wurde und ich zum Beispiel eben von Herrn Mees einmal erfahren musste, ich hätte der Universität schweren Schaden zugefügt, weil ich mich mit der Max-Planck-Gesellschaft, die Bauplanung für das internationale Begegnungszentrum machen sollte, nachdrücklich auseinandergesetzt habe mit dem Ziel der Beschleunigung dieses Projektes. Da wurde mir dann gesagt, ich hätte der Universität schweren Schaden zugefügt, weil ich die Interessen der Universität nachdrücklich vertreten habe. Und das waren so Dinge, ich habe es nicht begriffen, wie das eigentlich so war. Und vor allen Dingen war das Schlimme für mich, ich kriegte plötzlich von ganz anderen Seiten her so Signale, dass genau dieses alles längst überall diskutiert wurde. Und das waren für mich natürlich Erlebnisse, die waren schwer belastend für mich, das will ich nicht leugnen. Und wie gesagt, für mich war die Erläuterung immer, ich habe zu spät begriffen, dass eine solche nachdrückliche Diskussion als persönlicher Angriff definiert wurde und deshalb wurde auch so reagiert.
Weitere Wortmeldung, jetzt habe ich Hilde Michael, wenn Sie mögen.
Ja.
Ja, und dann habe ich Jörn Wüstenberg.
Wie würden Sie beurteilen, nach diesem Jahr, in dem Sie dieses Kanzleramt übernommen haben, eine Entwicklung? Und wie würden Sie anhand dieser Erfahrung sehen, insgesamt für die Universität Rostock in der Zukunft?
Meinen Sie jetzt die Entwicklung der Universität oder die Entwicklung meiner Funktion?
Nein, anhand im Prinzip von den Haushaltsmitteln allgemein insgesamt.
Also ich definiere das jetzt mal im Sinne Entwicklung der Universität.
Ja.
Die Universität hat natürlich einen enormen Fortschritt genommen. Das ist gar keine Frage. Wenn Sie den baulichen Bereich sich angucken, dann gibt es ja durchaus Neubauten, die sehr gut gelungen sind und auch in Ordnung sind. Auf der anderen Seite bin ich gerade jemand, der gerade vor kurzem wieder abgestraft worden ist, weil ich zum Beispiel dieses dreijährige Interregnum von der Finanzseite her massiv kritisiert habe, auch in der Zeitung, nach dem Motto, das Finanzministerium hat uns 3 Jahre lang am langen Arm verhungern lassen. Das hat dazu geführt, dass der Rektor der Meinung ist, ich dürfte die Bauplanung nicht mehr machen. Zum Beispiel. So, also, das macht nun Herr Redner. Mir wurde gesagt, man habe in diesem Land einen anderen Gesprächspartner verlangt. Nicht mehr den Kanzler, sondern jemand anderen. Und wissen Sie, das sind alles so Erlebnisse, die einem das Leben nicht besonders leicht machen. Ich erzähle Ihnen das jetzt auch nur deshalb, weil Sie mich so danach fragen. Aber was die Entwicklung der Universität angeht, sage ich nochmal, wir haben 1993 eine Entwicklungsplanung für diese Universität erstellt, die das Ziel verfolgt hat, die Universität in Neubauten auf 4 Standorte zu konzentrieren. Es gab auch mal eine Planung, da sollte die gesamte Universität auf dem Campus in der Südstadt errichtet werden. Ganz und gar. Das war natürlich Wolkenkuckucksheim. Das musste auch jedem klar sein. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das könnt ihr alles vergessen. Genauso wie der Neubau des gesamten Klinikums mit 2 Milliarden D-Mark damals auch schon konzipiert war. Und das war so die Euphorie der Wende. Das war natürlich Wolkenkuckucksheim. Das war nicht zu finanzieren. An dieser Entwicklungsplanung Ziel 4 Standorte habe ich während meiner Dienstzeit hier die ganzen 14 Jahre strikt festgehalten und sie verfolgt. Das können Sie jetzt auch ein bisschen sehen. Wie gesagt, in der Südstadt gibt es die Neubauten für die Biologie und Chemie. Es gibt die neue Mensa, es gibt die neue zentrale Bibliothek in der Südstadt. Das ist die Folge dieser Festlegung. Es gibt jetzt die Grundinstandsetzung des Maschinenbaus. Auch das gehört dazu. Der weitere Standort, den Sie auch sicherlich kennen, das ist der Standort Ulmenstraße. Das ist einer von den 4 Standorten, die wir damals beschrieben haben. Als ich allerdings zunächst hörte, das sei eine Russenkaserne, habe ich gesagt, lass die Finger von Russenkasernen, die können wir nicht gebrauchen. Als ich das Haus dann aber gesehen habe, habe ich gesagt, das Ding müssen wir uns greifen. Das ist ein städtisch interner, unglaublich schöner Standort, wenn er hergerichtet ist. Wir haben damals es nur durchsetzen können, dass wir das Haus, in dem jetzt die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät wohnt, erworben wurde durch den Bund. Der Bund hat damals den Erwerb des Hauses, in dem jetzt noch die Bundespolizei sitzt, mit der Begründung, es sollte die Post da rein und es sollte die Wasser- und Schifffahrtsdirektion rein und kam noch irgendein Nutzer da rein, wurde das verweigert. Und ich habe damals schon dem Bildungs- und Finanzministerium gesagt, wie könnt ihr so etwas zulassen, dass dieses Haus nicht miterworben wird? Denn wir hätten damals gleich die Juristen reinziehen können in die Stadt. Das war das Ziel, was ich damit verfolgt habe. Wie gesagt, das war dann durch das Bildungs- und Finanzministerium abgelehnt worden. Das Haus wurde also für den damaligen Bundesgrenzschutz dann hergerichtet. Und als die dann auch noch anfingen zu sagen, sie wollten dort auch noch eine Schießbahn einrichten, also da habe ich gesagt, ihr seid wohl vollkommen verrückt geworden, auf einen Hochschulstandort nun erstens mal eine paramilitärische Einheit einzulotieren und dann auch noch Schießbahnen da einzurichten. Das ist dann auch unterblieben. Mittlerweile sind wir nach der letzten Neubildung, der vorletzten Regierung, ja, habe ich dann wieder angefangen, weil damals auch im Bund eine neue Bundesregierung da war, dieses Projekt wieder anzufassen. Und wir haben uns dann, Gott sei Dank, durchsetzen können, dass also auch jetzt das ehemalige BGS-Gebäude oder Bundespolizeigebäude jetzt erworben worden ist durch das Land und wir dieses Haus voraussichtlich auch 2008, 2009 erwerben mit dem Ziel, war immer noch unser Ziel, die Juristen dort unterzubringen. Da wird jetzt also nur noch der Rumpfbereich der Juristen untergebracht werden und der Rest wird für die Philosophische Fakultät gewidmet werden. Sodass wir dann also dort auch einen sehr attraktiven Standort haben werden. Da muss noch weiter investiert werden mit dem zweiten Teil des Hörsaalgebäudes, wie Sie wissen. Aber ich glaube eben, dass dieser Standort eine hohe Attraktion für die Universität hat und dass wir den deshalb unbedingt ausbauen müssen. Insofern sage ich einfach mal, was den baulichen Bereich angeht, auch wenn man jetzt von Herrn Ebnet großartig hört, dass nun endlich wieder gebaut wird an der Universität, hoffe ich, dass wir mit den Ingenieurwissenschaften vor allen Dingen vorankommen, weil die sich natürlich in einem beklagenswerten Zustand befinden und ihre Aufgaben zum Beispiel in der Grundlagenforschung, auch in der anwendungsbezogenen Forschung mit Industrie wegen der desolaten baulichen Situation natürlich nur sehr unzureichend wahrnehmen können. Und deshalb wird es ganz, ganz wichtig sein, diese Bereiche schnell und qualifiziert auszubauen. Sie wissen, dass wir als nächstes größeres Projekt in der Südstadt das Rechenzentrum mit Informatik beginnen wollen. Aber auch da zickt die Landesregierung, um es mal etwas lax zu sagen, schon wieder kräftig herum. Ich hoffe, dass wir das durchsetzen können. Ja, so die Situation zum baulichen Bereich. Wenn Sie die Fortschritte der Universität sich sonst so anschauen, da habe ich so meine Zweifel. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass es in diesem Land keine wirkliche Lobby für den Hochschulbereich insgesamt gibt und erst recht nicht für die Universität Rostock. Ich habe den Eindruck, dass die Universität Rostock eigentlich, und das sieht man eben auch an der Verfahrensweise des Finanzministeriums in den letzten 3 Jahren ganz besonders, nicht sehr positiv Rostock gegenüber eingestellt ist. Nun kann ich nicht leugnen, dass die Universität Rostock auch im Verhältnis zu Greifswald sicherlich taktisch und strategisch nicht ganz so clever ist wie Greifswald. Aber ich habe eben den Eindruck, dass wir eigentlich immer etwas schlechter behandelt werden als Greifswald. Ich sage das auch in meiner Herkunft als Wessi, weil ich das auch so empfinde. Als ich herkam, habe ich immer gedacht, du hast einen Kollegen aus Westdeutschland in Greifswald, diese Animositäten, die ich natürlich sofort gespürt habe zwischen Greifswald und Rostock, kannst du ja vielleicht dazu beitragen, das aufzulösen. Das ist aber nicht gelungen. Insofern sage ich einfach dazu, die Sparmaßnahmen, die über diese Universität gezogen worden sind und werden, sind keine Beförderung dieser Universität. Wenn Sie zum Beispiel gerade Ihren Bereich, Ihre Fakultät sich anschauen, die Philosophische Fakultät, mit zum Beispiel einer fast uralten Grundsatzentscheidung, die Schwerpunktausbildung im Lehramtsbereich in Rostock zu lozieren, so sind dort nie die entsprechenden politischen Folgeentscheidungen getroffen worden. Es war immer so, dass in Greifswald 40% der Studierenden, aber 60% des Potenzials waren, und bei uns war es genau umgekehrt. Und das ist immer noch so. Wenn Sie sich jetzt angucken, wie Greifswald, was die Lehramtsausbildung taktiert im Zusammenhang mit den gesamten Sparmaßnahmen, die zu erbringen sind, dann kann man eigentlich nicht sagen, dass wir diejenigen sind, die wirklich vom Land aus in dieser Schwerpunktsetzung richtig befördert werden. Wir haben zwar die Auflage in der Zielvorgabe bekommen, dass wir ein Lehrerbildungszentrum gründen sollen, mit allen damit verbundenen stellentechnischen Konsequenzen, die wir dann aber auch nur aus dem Saft schwitzen müssen, um das gleich dazu zu sagen, dass wir aber irgendwie eine wirkliche Förderung in diesem Bereich erfahren, kann ich nicht erkennen. Und so sieht es eben in vielen Bereichen aus. Das heißt, die massiven Sparmaßnahmen im personellen Bereich, die den Hochschulen, insbesondere aber auch der Universität Rostock auferlegt sind, sind keine Förderung der Universität. Ich will mich jetzt nicht dazu äußern, ob sie zwingend erforderlich sind oder nicht. Sie sind einfach da. Ich glaube, dass das aber auch etwas damit zu tun hat, dass im Landtag keine Lobby für Hochschulen vorhanden ist, sondern es ist eben ein agrarisch definiertes Land und da sagt der Bauer, was soll ich denn mit einer Universität, ich brauche meine Kühe. Das ist vielleicht etwas lax gesagt, aber so einen Eindruck bekommt man immer wieder, dass dann immer so Fenstersprüche gemacht werden, dass die Bildung der Schwerpunkt in der Landespolitik ist und so weiter, das wissen Sie alles. Das sind aber richtig Fensterreden in meinen Augen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihnen das damit genügend beschrieben habe, wie ich die Entwicklung der Universität sehe. Ich hoffe, dass wir in der Tat mit der Investitionsseite jetzt endlich weiterkommen. Es sollen 104 Millionen Euro in den nächsten 5 Jahren an dieser Universität verbaut werden. Wenn ich mir aber angucke, wie die Planung jetzt wieder läuft, dann habe ich das Gefühl, dass es genauso weitergeht wie in den letzten 3 Jahren. Ich will da jetzt aber nicht unken. Ich werde alles dazu tun, um dazu beizutragen, dass es wirklich kommt. Das kann ich nur so sagen. Ich habe aber, so wie gesagt, eine tiefe Skepsis, was das angeht. Was die Sparmaßnahmen angeht, sind wir nicht durch. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Sparmaßnahmen eigentlich strukturell erbracht werden müssen, weil das, was jetzt geschehen ist und was noch geschehen wird, dass wir anteilsspezifisch die Personalressourcen reduzieren, führt zu einer solchen Ausdünnung in allen Bereichen, dass eigentlich kein Bereich mehr richtig ausgestattet ist. Das ist meine Sicht der Dinge. Ich sage das sonst nicht mehr laut, weil das wieder so in die Kiste gesteckt wird, die ich vorhin beschrieben habe. Ich bin aber davon überzeugt, dass es so ist. Das heißt also, wenn Sie mich fragen, bin ich der Auffassung, dass wir diese Sparmaßnahmen nur dadurch erbringen sollten und dürften, dass Strukturen beseitigt werden. So hart das klingt. Aber ich bin davon überzeugt, dass es der richtigere Weg wäre, weil ich eine weitere Reduzierung der Personalressourcen flächendeckend für absolut schädlich halte. Die Konkurrenzfähigkeit dieser Bereiche wird beseitigt, endgültig beseitigt. Sie sehen ja im philosophischen Bereich, dass die philosophische Fakultät immer ein bisschen angezielt wird, weil sie zu wenig Drittmittel hat. Sie begründet dieses nicht zu Unrecht damit, dass die Lehrbelastung in Ihrem Bereich so hoch ist, dass für Forschung praktisch nicht, keine Kapazität mehr übrig bleibt. Und das hat etwas mit Ausstattung, mit Personal zu tun. Wir kriegen kein zusätzliches Personal von der Landesregierung, das können wir vergessen. Wenn man Frau Kehler vorgestern in der Zeitung so reden hört, wie sie toll sie nun der Haushalt aussieht und dass sie nun schon Rücklagen bilden kann, dann frage ich mich eben immer, warum bildet man Rücklagen in diesem Bereich? Warum nutzt man die Rücklagenbildung nicht dadurch, dass man diese Hochschulen aufpeppt und sie wirklich konkurrenzfähig macht? Das wäre die viel bessere Rücklage. Aber diese Konsequenz zieht in diesem Land keiner. Und insofern halte ich dann auch langsam die Klappe, denn meine Dienstzeit nähert sich dem Ende. Und ich bin genügend bekämpft und bekriegt worden. Ich will jetzt nicht zum Schluss auch noch weitere Kriege führen. Das muss ich einfach so sagen. Ich bin ein bisschen wundgescheuert, was das angeht.
Jan Wüstenberg.
Ja, ich hatte das auch eine Frage zum reinen Vorgänger hier. Welche Versuche haben Sie unternommen, das Verhältnis zu entspannen? Wie haben Sie versucht, gerade in Krisensituationen Kompromisse anzudeuten? Und wie viel Verständnis haben Sie für das Amtsgeständnis der Rektoren? Beziehungsweise, wie würden Sie die Eingrenzung, die Sie vorhin skizziert haben, begründen?
Die begründe ich schlicht und ergreifend damit, dass ich sage, es soll jeder Schuster bei seinem Leisten bleiben. Und Rektoren haben von Verwaltung keine Ahnung, um es mal deutlich zu sagen. Denn sie sind dafür nicht ausgebildet. Sondern die einzigen Profis in der Hochschulleitung, das waren und sind derzeit noch die Kanzler. Die Rektoren haben aber in den letzten 15 Jahren, auch auf Bundesebene, in einer sogenannten Professionalisierungsdebatte das einzige professionelle Mitglied demontiert. Das sind die Kanzler. Das heißt, die Professionalisierungsdebatte verfolgte das Ziel, wirklich professionelle Hochschulleitungen zu installieren. Das ist nicht geschehen, denn die Rektoren und Präsidenten sind immer noch gewählte Professoren aus den Hochschulen, zum Teil jetzt eben auch aus anderen Hochschulen, aber sie sind eben für die Leitung einer Hochschule nicht ausgebildet. Sie können Forschungsmanagement und so etwas, das sollten Sie können, wofür Sie ja auch nicht ausgebildet sind, aber das haben Sie gelernt vielleicht in der Zwischenzeit. Aber richtig professionell ausgebildet sind Sie dafür nicht. Und deshalb bin ich der Meinung, dass es richtig ist, wenn sich Hochschulleitungen auf das konzentrieren, für das sie kompetent sind. Das ist nicht die Verwaltung. Das ist meine Antwort darauf. Wenn Sie nach Kompromissen fragen, ich habe über diese Dinge diskutiert und ich habe keine Kompromisse vorgeschlagen, sondern ich habe dann Entscheidungen akzeptiert, wie sie dann von der Rektorenschaft getroffen worden sind. Zum Beispiel die Zerschlagung des Dezernats Studium und Lehre, indem man ein Zentrum für Qualitätssicherung in Studium und Lehre und Evaluation geschaffen hat, dass man als Stabsstelle beim Rektor angesiedelt hat und den Rest, der ja nur Verwaltung ist, nämlich das Studentensekretariat und die Studienberatung, das hat man wie eine heiße Kartoffel dem Kanzler vor die Füße geworfen, nach dem Motto, sieh zu, wie du das unterbringst. So ist das gelaufen. Das heißt also, wenn Sie nach solchen Kompromissen fragen, habe ich diese Kriege nicht zu Ende geführt. Ich hätte es vielleicht tun sollen, aber ich habe das deshalb auch nicht getan, weil ich glaube, dass das der Hochschule geschadet hätte, wenn ich diese Kriege geführt hätte. Und ich habe es auch deshalb nicht getan, weil ich eben sehe, dass ich auch im Bildungsministerium in diesem Zusammenhang keinerlei Unterstützung finde.
Haben Sie Verständnis für die Legitimation der Position der Rektoren, die ja auch in die Dienstwege reingeregiert haben?
Ich glaube, die Antwort... Nein, ich habe dafür kein Verständnis. Es zeigt sich für mich, dieses Hineinregieren in die Aufgaben des Kanzlers, zeigt für mich nur eines, dass die Leute nicht wissen, was sie tun. Sie haben keine Ahnung von Personalführung, sie haben keine Ahnung von Organisation und solchen Dingen. Denn das, was dadurch geschieht, dass jemand immer an dem eigentlich Verantwortlichen vorbei regieren will, sich um Einzeldinge kümmert, für die er nun wirklich nicht da ist, das führt zu einer Erosion von Kommunikation, Koordination und Arbeit, die für die Universität nur schlecht sein kann. Und deshalb habe ich dafür natürlich kein Verständnis. Das muss ich einfach mal so sagen. Und die Sollbruchstelle, die hatte ich Ihnen aus meiner Sicht beschrieben. Ich bin fest davon überzeugt, dass das richtig ist. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es richtig ist, Kanzler zu haben, die nicht nur 8 Jahre da sind, weil ich glaube, wenn Sie zum Beispiel die Problematik Universität-Ministerien sich angucken, wenn Sie eine Hochschulleitung haben, die alle 4 Jahre wechselt, dann muss eine Institution oder eine Position da sein, die das Gedächtnis der Universität sicherstellt. Denn Ministerien haben dieses Dauergedächtnis. Eine Hochschulleitung hat es nicht. Denn wenn sie alle 4 Jahre wechselt, entsteht auch immer ein schwarzes Loch. Die Verwaltung in einer Universität, die hat das Gedächtnis. Und das ist auch eine der meiner Begründungen dafür, dass zum Beispiel das Bildungsministerium nicht mit den Kanzlern kommuniziert, sondern mit den Rektoren. Weil sie genau wissen, dort haben sie nicht die historischen Kenntnisse, die man braucht, um bestimmte Dinge auch wirklich traktieren zu können. Aber insofern haben Sie natürlich auch in mir einen ganz klaren Interessensvertreter, was das Kanzleramt angeht. Das will ich ja auch nicht leugnen. Ne?
Das, was von den Rektoren gemacht wird, wird ja mit einer demokratischen Legitimation aus der Universität herausgetan. Während die Verwaltung natürlich zunächst professionalisiert ist und von Amts wegen das tut. Und insofern lässt sich natürlich auch eine Dimension in diesem Konflikt sehen, bei dem natürlich die Universität, die Gremien der Universität, auch ein großes Gewicht haben müssen. Also das, gerade mit diesem Gewicht wird natürlich auch dann die Position des Rektors ausgeweitet.
Also wenn Sie das jetzt so sagen, bekomme ich den Eindruck, als ob Sie sagen wollen, dass die Verwaltung ein Eigenleben führt und bestimmte Dinge selber tut und lässt, die gegen das laufen, was in den akademischen Gremien geschieht. Das ist ja nicht der Fall. Sondern unsere Arbeit besteht darin, ich hatte das vorhin schon kurz angedeutet, den Grundbetrieb in der Universität sicherzustellen und natürlich das, was in den Gremien und durch den Rektor entschieden wird, auch durchzusetzen, umzusetzen. Das ist unsere Aufgabe. Die Funktion des Kanzlers ist erst einmal diese Verantwortung. Er hat aber auch immerhin als Mitglied der Hochschulleitung natürlich, in meinen Augen jedenfalls, das Recht und die Pflicht an der Entscheidungsfindung eines Rektorates mit seinem Sachverstand und mit dem, was er weiß, auch aus der Vergangenheit weiß, mitzuwirken. Und gerade diese Mitwirkung wird in Frage gestellt. Das halte ich für falsch.
Jetzt Heiko Marski.
Ich glaube, man kann da lange, lange drüber diskutieren. Und natürlich, ich sage es nochmal, finden Sie in mir einen Interessensvertreter für dieses Amt, von dem ich überzeugt bin, dass es richtig ist. Aber ich weiß auch, dass die Rektoren das genau andersrum sehen. Sie haben ja nicht umsonst an das Bildungsministerium einen Antrag gestellt, die Kanzlerfunktion zu beseitigen. Ja, ist geschehen. Nein, es ist noch nicht entschieden. Es wird jetzt Gegenstand in der nächsten Elefantenrunde sein, die jetzt am kommenden Mittwoch stattfindet. Eine Runde im Bildungsministerium mit Kanzlern und Rektoren. Da soll also auch dieses erörtert werden.
Gut, vielen Dank. Jetzt Heiko Marski.
Also meine Fragen gehen wahrscheinlich in etwas andere Richtung. Die eine Frage wäre zum Beispiel, ich habe ja vorhin selber gesagt, dass Sie hier die Verwaltung sicherstellen, dass Sie auch Beauftragte des Haushaltes sind. Nun, wie wir ja wissen, gibt es jedes Semester auch das neue Gerangel zwischen den Haushaltsentscheidungen und den Fakultäten, die dann vielleicht doch was anderes hätten. Die eine Frage zielt also darauf ab, inwiefern ist also jetzt wirklich eine Verwaltung von zum Beispiel Mitteln für Stellen, für Lehraufträge, für Ähnliches, ist eine solche Verwaltung möglich, ohne dass man gleichzeitig eine Art wissenschaftliche, also akademische Begleitung hat, die dann eventuell sagen kann, was hiervon ist jetzt im akademischen Betrieb selbst wirklich notwendig und was nicht. Das heißt, Sie müssen ja insofern Entscheidungen treffen ohne diese wissenschaftliche Begleitung. Also wo dann Verwaltung und akademische Selbstverwaltung nicht miteinander kommunizieren an diesen Stellen vielleicht, oder es einfach nicht stattfindet?
Also das trifft nicht zu, dass diese Kommunikation nicht stattfindet, sondern was wir tun, ist ja vom Prinzip her die Mittelverteilung auf der Basis vom Senat beschlossener Mittelverteilungssysteme vorzunehmen. Das ist das, was wir tun. Was dann die Einrichtungen mit den Mitteln jeweils tun, ist ihre Entscheidung. jetzt mit der zunehmenden Globalisierung des Haushaltes auch zunehmend wenig restriktiv. Das heißt, die Möglichkeiten des Mitteleinsatzes sind relativ flexibel mittlerweile. Was unsere Aufgabe dabei ist, ist zu sehen, dass erstens das Haushaltsrecht nicht missachtet wird. Wenn Sie zum Beispiel Beschaffungen machen, da gibt es bestimmte Verfahrensregeln, die eben beachtet werden müssen. Und das Zweite, was wir sicherstellen, ist die Verhinderung der Haushaltsüberschreitung. Das ist unsere Funktion, die wir dabei wahrnehmen. Wenn Sie im Personalbereich sich das anschauen, dann ist unsere Funktion als Verwaltung, die materiellen Personalentscheidungen, die durch die Fakultäten und durch die Einrichtungen getroffen werden, also die Auswahlentscheidung eines Mitarbeiters durch Abschluss eines Arbeitsvertrages dann zu vollziehen. Das ist die Aufgabe der Verwaltung, das möglichst schnell und möglichst qualifiziert zu tun. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt also, Sie sehen, bei jeder Verwaltungshandlung, die wir machen, haben wir die enge Verknüpfung zum wissenschaftlichen Bereich und der hat grundsätzlich das Primat.
Und dann eine zweite Frage, die in eine auch wieder ähnliche Richtung geht von Verwaltungsfragen. Sie haben vorhin gesagt, es gibt eindeutig zwei Bereiche. Es gibt diese akademische Verwaltung, die Entscheidungen auf wissenschaftlicher Basis ähnlich führen muss, und dann gibt es die ihnen unterstehende Verwaltung mit den Dezernaten. Die Frage wäre jetzt, inwiefern wäre es zum Beispiel sinnvoll, das beides enger miteinander zu verflechten, dass man zum Beispiel verwaltungstechnisch geschultes Personal auch den wissenschaftlichen Leuten zur Verfügung stellt, dass zum Beispiel in ein Dekanat mindestens ein Mann oder eine Frau gesetzt wird, die verwaltungstechnisch geschult ist, um dort bestimmte Verwaltungsabläufe einfach durchzusetzen, durchzuführen, wie auch immer. Könnte man ja ähnlich auch im Rektorat machen und auf Institutsebene. Inwiefern wäre es sinnvoll, solche Verschmelzungen vorzunehmen, ohne damit zu viele Konflikte in den jeweiligen Gremien auszulösen?
Also das ist von meiner Seite aus vor 3 Jahren begonnen worden, die Dekanate in Diskussionen zu verwickeln und dann auch Vorschläge dafür zu unterbreiten, dass in den Dekanaten eine kleine, schlagkräftige Verwaltungseinheit zu bilden ist. Das heißt, wir haben den Dekanen vorgeschlagen, den Fakultäten vorgeschlagen, in den Dekanaten, gerade mit Blick auf die zunehmende Kompetenz der Dekanate, kleine, schlagkräftige oder eben kompetente Verwaltungseinheiten zu bilden, mit beispielsweise einem Dekanatsassistenten an der Spitze, bezahlt nach BAT 2a, und darunter eine Haushaltsfrau, eine Personalfrau und was man sonst in den jeweiligen Fakultäten vielleicht zusätzlich noch braucht. Wir haben dafür sehr intensiv gearbeitet. Wir haben Tätigkeitsbeschreibungen entwickelt, erst einmal natürlich aus unserer Sicht, was dort alles zu tun und zu lassen wäre im Verwaltungsbereich, haben dieses den Dekanen zur Verfügung gestellt und mussten dann allerdings feststellen, dass die Dekane nur sehr zögerlich sich mit diesem ganzen Vorschlag auseinandergesetzt haben. Und ich muss leider beklagen, dass es mir bislang noch nicht gelungen ist, alle davon zu überzeugen, eine solche Dekanatsverwaltung zu bilden. Es gibt in der IEF eine kleine solche Verwaltungseinheit. Es gibt eine Entscheidung der Philosophischen Fakultät und der Theologischen Fakultät zusammenzugehen, was ich für richtig halte. Da hängt die ganze Kiste allerdings an dem Problem, die notwendigen Stellen bereitzustellen aus dem Bestand. Also da gibt es schon eine ganze Weile genau das, was Sie sagen, halte ich für richtig und für notwendig vor allen Dingen. Weil eben gerade auch die Globalisierung des Haushaltes, zum Beispiel die Globalisierung des Haushaltes dazu führt, dass wir eben auch delegieren wollen. Wir wollen nicht mehr alles zentral machen. Im Übrigen können wir es auch mittlerweile nicht mehr, weil eben auch bei uns massiv das Personal reduziert wird.
Ja, ich hatte mich jetzt auch nochmal auf die Rednerliste gesetzt, um zu fragen nochmal nach der Sollbruchstelle. Man hat ja in den alten Bundesländern teilweise versucht, durch das Präsidialamt diese Spannung aufzulösen. Und Sie kommen aus Hamburg, ich habe dort ja auch studiert und auch gelehrt, und ich fand die Zeit unter Fischer Appelt, er war kein Prof, dass das eigentlich eine glückliche Lösung war, in meiner Wahrnehmung, es mag falsch sein. Und wie sind Ihre Erfahrungen? Es gibt andere, ich möchte die Präsidenten mit Namen nicht nennen, die für Flaschen halten, völlige Fehlbesetzungen in anderen Universitäten, aber der Versuch, den strukturellen den strukturellen Unterschied und angelegten Konflikt zwischen beiden Ämtern zu lösen, indem man Präsidenten einsetzt. Halten Sie das für ein gelungenes Modell oder nicht?
Na, das ist natürlich die Frage, Kanzler oder nicht Kanzler, nicht? Das ist so. Die Präsidialverwaltung bedeutet ja gerade, dass nur eine Spitze da ist, sowohl für den akademischen als auch für den Verwaltungsbereich. In Hamburg hat es ja eine ganze Zeit lang deshalb nur in Anführungszeichen einen sogenannten leitenden Verwaltungsbeamten gegeben. Mittlerweile ist eben auch dort der Titel des Kanzlers eingeführt worden. Ich sage nochmal dazu, für mich ist das nicht unbedingt eine Frage der Weisungsmöglichkeiten und solchen Dingen, sondern für mich ist es eine Frage der Klarheit in der Aufgabenabgrenzung. Das ist für mich das Wesentliche. Wenn man, mir ist es eigentlich völlig piepegal, wie diese Funktion benannt wird. Es muss nur klar sein, wer für was zuständig und verantwortlich ist. Und diese Verantwortlichkeiten müssen klar sein. Ich halte es nicht für richtig, wenn Präsidenten, gerade wie es ihnen in den Kopf kommt, mal hier und mal dahin greifen. Sondern gerade auch die Präsidialverfassung, wenn Sie jetzt den Vizepräsidenten für Verwaltung und für Haushalt und Personal zum Beispiel ansprechen, ist das ja letzten Endes eine Kanzlerfunktion, wenngleich deutlich reduziert. Der hat ja eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Aufgabe. Und deshalb kann es auch nicht sein, dass der Präsident, weil er nun mal der Präsident ist, in diese Aufgaben dieses Vizepräsidenten dauernd hineinfummelt. Auch das ist nicht vernünftig. Das heißt also, in jeder Aktiengesellschaft haben Sie einen Vorstand mit bestimmten Aufgabenbereichen, die eigenverantwortlich wahrgenommen werden, sehr wohl unter einer Generalzielsetzung des Unternehmens, aber vom Prinzip her eben eigenverantwortliche Bereiche gebildet sind. Und da würde sich jeder verbitten, dass dauernd da in seine Bereiche reingefummelt wird und dann auch noch an ihm vorbei. Das heißt also, es ist einfach eine Frage, wie lebt man ein solches Leitungsinstrument? Wird es so wahrgenommen, dass ich der Rektor bin und deshalb kann ich in alles reinfummeln, wie es mir gerade einfällt? Oder wird das auch ein wenig zurückgenommen gelebt, indem ihm gesagt wird, du pass mal auf, da läuft dies und das und jenes falsch, das ist dein Verantwortungsbereich, kümmere dich gefälligst drum, und zwar in diesem und jenem Sinne. So würde ich das machen. Das heißt also, für mich ist das nicht ein entweder oder mit Präsident oder Rektor oder Kanzler oder Nicht-Kanzler, sondern für mich ist es einfach eine Frage, wie ist die Kooperation innerhalb eines solchen Leitungsorgans organisiert. Für falsch halte ich, dass es nur einen einzigen gibt, der irgendwas zu bestimmen hat. Das halte ich für falsch. Dazu ist der Laden einfach zu groß. Sie wissen, dass es Organisationsprinzipien gibt, wo nachgeordnete Einrichtungen höchstens 7 sein sollen. Und wenn Sie jetzt sich angucken, was bei uns alles da ist, dann kann es nicht richtig sein, dass da ein Typ da ist, der alleine bestimmt. Die Grundsätze soll er alleine bestimmen, aber er soll auch die Aufgabenbereiche so strukturieren, dass sie als Aufgabenbereich eigenverantwortlich wahrgenommen werden können.
Daniel Münzner.
Genau, zwei Fragen. Das eine ist, Sie hatten ja berichtet, dass Sie gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit in Hamburg sozusagen eingesetzt wurden, um die Stellen zu befriedigen. Wie sah das aus? Ist man dann quasi an Tischständen hin, hat sich von den Türen weggezerrt, um die Begegnungen zu machen? Oder war es vor allem eine juristische Frage, wo man quasi sozusagen vor Ort die Fakten gesichert hat, um dann im Strafverfahren die Uni wieder begehbar zu machen? Und die zweite Frage: Sie haben natürlich den Vorteil, dass Sie sozusagen einen Blick auf das westdeutsche System, auf die Universität Hamburg vor allen Dingen haben oder auf die Universität Rostock. Was haben Sie an markanten Unterschieden erlebt, wie man sozusagen Universität verwaltungstechnisch lebt, aber auch vielleicht akademisch lebt? Was haben Sie als positiv sozusagen empfunden? Was hätten Sie gerne drüber genommen? Oder was würden Sie auch aus der, sag ich mal, ostdeutschen Tradition gerne mit in den Westen übernehmen?
Also zunächst zu dem ersten mit Wegzerren und juristischen Verfolgungen und so weiter hatte das alles gar nichts zu tun, sondern wir waren ja, ich hätte bald gesagt, gerade eben dem Studentendasein entsprungen. Wir hatten unser Referendariat hinter uns und waren eben junge Regierungsräte. Das heißt also, wir waren 5 Jahre älter als die Studierenden, mit denen wir es zu tun hatten. Und natürlich hatte das nur damit was zu tun, dass wir Überzeugungsarbeit zu leisten versucht haben. Wir haben also viel geredet mit den Studierenden und von Wegdrängen war nicht die Rede. So. Es war auch nicht von Polizei holen die Rede, sondern es war eben, wie gesagt, im Sinne der Überzeugungsarbeit zu leisten. Und meistens kann man ja mit Studierenden auch reden. Das ist ja doch ganz gut. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ja, wenn ich jetzt das westdeutsche und das ostdeutsche System vergleichen soll, dann tue ich mich deshalb etwas schwer, weil das westdeutsche System auf das ostdeutsche einfach aufgepfropft worden ist und wir dieses jetzt mittlerweile hier haben. Also insofern kann ich eigentlich nur die Situation so beschreiben, dass ich sagen würde, die Gremienuniversität ist in breiten Umfängen verteufelt worden. Das, was jetzt die Tendenz ist, sie an den großen einen Führer anzuhängen, ist die andere Seite des Pendels. Ich bin davon überzeugt, dass eine durchaus stringente Führung einer Universität, die willens und in der Lage ist, auch zu überzeugen, was ganz Gutes ist. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass gerade Universität etwas mit Erörterung zu tun hat, mit Auseinandersetzung, mit Diskurs. Und wenn das so missverstanden wird, dass eben der eine Führer nur noch das Sagen hat, dann würde ich sagen, das hat mit Universität nichts mehr zu tun. Das wäre nicht das, was ich mir von Universität jedenfalls vorstelle. Ich will das vielleicht so erstmal nur beantworten, Herr Münzner, weil ich mich schwer tue. Ich kann den ostdeutschen Hochschulbereich, kenne ich nicht, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Und das, was jetzt eben übertragen worden ist, ist das westdeutsche System. Und deshalb kann ich nicht sagen, das ist hier anders als da.
Ich habe jetzt noch einmal Heiko Maski.
Ich habe jetzt noch eine Frage, inwiefern quasi aus der Tagespolitik heraus, es gibt ja immer mehr Rektorstabstellen oder Ähnliches, die Verwaltungsaufgaben und Ähnliches lösen sollen. Eins hatten Sie genannt, das ZQS, eine ähnliche Funktion, das ist die Controlling-Einheit, die dann doch auch massiv reinprobeckt und quasi dem Studentenwerk inzwischen die Aufgaben abgenommen hat.
Das Studentenwerk?
Ja, das Studentenwerk darf zum Beispiel keine Zahlen mehr herausgeben, das heißt auch wir als Studierendenvertreter müssen uns jetzt immer an die Controlling-Einheit wenden, wenn wir Zahlen haben wollen. Inwiefern halten Sie es für sinnvoll, dem Rektor unterstellte Verwaltungseinheiten zu machen, die sicherlich sehr nah am akademischen Bereich sind, die aber insofern Tätigkeiten ausüben, die dann nicht wirklich von Verwaltungsleuten kommen, zumindest glaube ich, dass Frau Teichmann nicht Verwaltungswissenschaftlerin ist.
Vorsicht. Ich sag jetzt gar nichts.
Dass dann also solche Stabstellen geschaffen werden, die nicht ordentlich integriert sind, sondern einfach nur als eine Art loses Gremium, vielleicht, man könnte es vielleicht vergleichen mit einem Apfel, der noch über den letzten Stiel mit dem Stab, in diesem Fall dem Rektor, verbunden ist, und es sozusagen immer weiter aufdrüsen. Das heißt, auch in den Fakultäten gibt es ja durchaus die Tendenz, immer wieder neue Gremien einzurichten, die immer nur dem Dekanat oder ähnlichem unterstellt sind und dann eigenständig arbeiten sollen.
Also die Frage, so wie Sie sie stellen, heißt sie ja schon beantworten. Ne? Die Bildung von Stabsstellen ist immer ein negatives Zeichen, vor allen Dingen, wenn sie proliferiert. Stabsstellen sind nichts Gutes, weil sie meistens dazu führen, dass Spiegelverwaltungen entstehen und dass dadurch dann eben auch Doppelungen in der Arbeit passieren, Kommunikationsprobleme, Koordinationsprobleme und so weiter. Ich bin der Auffassung, dass natürlich ein Rektor einen qualifizierten persönlichen Referenten braucht. Das braucht er unbedingt. Er braucht auch ein qualifiziertes Rektorat. Er braucht auch Leute, die ihm zuarbeiten. Vielleicht auch einen zweiten guten Mann, den er hat. Ansonsten hat er seine Prorektoren, und die Prorektoren haben auch ihre Adlaten, die wissenschaftliche Strukturarbeit mitleisten können. Ansonsten sage ich einfach, bin ich ein Gegner von Stabsstellen. Wenn Sie das Controlling ansprechen, ist das keine Stabsstelle beim Rektor, es ist eine Stabsstelle beim Kanzler. Und das ist deshalb nur eine Stabsstelle, weil hier einfach das Problem bestand, es gibt viele Wünsche, was die Stabsstelle Controlling angeht, in den Dezernaten. Jeder möchte sie haben. Und weil das so ist, habe ich gesagt, bevor wir diesen Streit ausführen, wird sie als Stabsstelle beim Kanzler organisiert. Und wenn Sie sagen, das Studentenwerk darf keine Zahlen mehr rausgeben, dann ist das natürlich so nie gesagt worden. Aber ich habe gesagt, ich möchte, dass es aufhört, dass aus vielen verschiedenen Ecken und Enden der Universität immer ganz unterschiedliche Zahlen und Daten rausgegeben werden. Weil die nämlich immer dazu führen, dass er sagt, wieso, der hat doch gesagt dies und der sagt jenes und der dritte das ist doch alles falsch, was ihr da macht und wie stellt ihr euch eigentlich dar? Wir haben eine Verantwortung der Hochschulstatistik im Controlling. Das ist die Funktion, wo die Statistik angesiedelt ist und deshalb habe ich gesagt, das sind die Zahlen, die rausgehen und nur diese sind es. Dass das Studentensekretariat laufend zum Beispiel im Einschreibungsbereich und Verfahren auch Zahlen herausgibt, wie viele sich wo beworben haben, das ist dem Informationsinteresse geschuldet. Aber statistische Daten und Fakten sollen über das Controlling oder aber über die Fachdezernate gegeben werden, damit die Daten, die dann rausgehen, wahr und belastbar sind.
Ich habe jetzt Martin Lehmann und dann noch einmal Daniel Münzner. Martin?
Mir ist aufgefallen, dass es immer wieder in Fakultäten oder in anderen universitären Einrichtungen Diskrepanzen mit der finanziellen Verteilung der Mittel gibt. Also dass man innerhalb einer Fakultät meinetwegen einen Bereich hat, der sehr stark finanziell unterstützt wird und im anderen Bereich geht es Geld an allen Ecken und Enden. Und warum ist es jetzt so schwierig, da die finanziellen Mittel dann auch mal umzulegen? Also meinetwegen, wenn es jetzt um eine Bibliothek geht, dann wird die meinetwegen Mittel für Bücher gestellt und die reichen eher überdurchschnittlich aus für die Bestellung neuer Bücher. Allerdings wird es dann eben an Mittel für technische Ausrüstung wie Computer. Warum ist es dann nicht möglich, die Mittel, die jetzt für die Bücher im Prinzip gestellt werden, auf die Technik umzulegen, dass man da eben neue Technik dranstellen kann und dann eben auf ein Buch mehr verzichtet?
Das ist möglich.
Also, ja, jedenfalls ist es mir bisher immer anders begegnet.
Das ist richtig, das ist richtig. Da kann ich Sie dann immer nur bitten, dass Sie uns darüber mal informieren. Das ist die Entscheidung der jeweiligen Fakultäten, damit umzugehen. Die haushaltstechnische Flexibilität haben wir zwischenzeitlich schaffen können. Wir sind im Haushalt im Wesentlichen flexibel. Wir haben ja jetzt einen Wirtschaftsplan und dieser Wirtschaftsplan wird beispielsweise über 3 oder 4, ich weiß nicht genau wie viel, Titel nur im Haushalt abgebildet. Innerhalb des Wirtschaftsplanes sind wir grundsätzlich flexibel und im Sinne der Deckungsfähigkeit haben wir eigentlich alle Möglichkeiten, die Mittel hin und her zu schieben. Die Fakultäten tun es nur nicht. Was die Mittelverteilung zum Beispiel in den Fakultäten angeht, kann ich Ihnen nur sagen, ich habe mir das Maul fransig geredet. Zum Beispiel die Reisemittel, die wir haben, die sind poplig wenig. Diese popligen Mittel auch noch pro Kopf auf die Professuren zu verteilen, dann kann jeder einmal nach Hamburg fahren und zurück und das war es dann. Das ist natürlich idiotisch, sowas so zu machen. Aber es anders zu machen, setzt voraus, dass sich dann, Entschuldigung, Herr Krüger, die Professoren untereinander mal auseinandersetzen müssen und sich dann also mal zusammenraufen müssen und sagen, Mensch, ich habe jetzt hier den großen Kongress, dafür brauche ich besonders viel Reisemittel, das akzeptieren wir alle und deshalb kriegst du dies Jahr die Reisemittel. Das findet nur sehr selten statt. Darin werden wir uns aber von der Verwaltungsseite her nicht einmischen, sondern das ist gerade die autonome Verwendung der Mittel durch die Fakultäten. So ist es. Sie haben natürlich recht, dass die Mittel insgesamt einfach zu wenig sind. Das ist richtig. Wenn Sie an die ZIP-Problematik denken, die Refinanzierung der ZIPs, das ist einfach ein Riesenproblem nicht nur für die Fakultät, das ist ein Problem für die Universität. Wir haben das ja bisher über die HBFG-Schiene, also über die Mitfinanzierung des Bundes finanzieren können, die ist weggefallen. So, nun müssen wir es aus unseren popligen Geredemitteln refinanzieren. Die sind sowieso schon vorne und hinten zu klein und jetzt sollen wir auch noch die ZIPs damit erneuern. Nicht? Also da sehen Sie, wo die Probleme dann sitzen und um die wir uns dann kümmern als Universitätsverwaltung und versuchen da Lösungen zu finden. Aber wir können das Geld auch nicht vermehren. Wir können den Euro auch nur einmal ausgeben. Nicht? Da liegt das Problem. Und wenn Sie die vielfachen Wünsche sehen, die auf uns niederstürzen, ja, dann ächzt man darunter, wie man das eigentlich unter einen Hut kriegen soll. Ne?
Daniel Münzner?
Daran nochmal anknüpfend, die vielfachen Wünsche. Anfang der 90er Jahre gab es sozusagen eine Euphorie, es ist viel investiert worden, man hat durchaus auch immer ganz konsistent an den zwei Hochschulen neue Dinge aufgebaut. Was ist vielleicht verschenkt worden? Mir ist mal zugetragen worden, gerade Anfang der 90er Jahre hätte man Rostock Möglichkeiten von Bundesmitteln viel zu wenig abgerufen, um dort zum Beispiel Bauten oder ähnliches, Geräte oder ähnliches zu beschaffen. Stimmt das? Hätte es da Potenziale gegeben und fehlte da vielleicht einfach nur die Erfahrung? Oder können Sie dazu was sagen?
Also ich kann das natürlich nur ab 93 beurteilen. Und ich kann nur so viel dazu sagen, schon 1993 ist hier eine restriktive Verfahrensweise durch das Finanzministerium eingezogen worden, die verhindert hat, schnell, zügig Konzepte zu realisieren. Wenn Sie an die Südstadtplanung beispielsweise denken, werde ich das nicht so schnell vergessen, und deshalb sage ich das auch immer wieder. Wir haben die Raumprogrammierung für große Bereiche in der Südstadt dreimal neu machen müssen, weil erstens dann das erste Raumprogramm zu groß und zu teuer war, angeblich. Dann haben wir es reduziert, dann hat das Finanzministerium die Parameter verändert, mit der Maßgabe, das Raumprogramm neu auf der Basis der neuen Parameter zu setzen, und dann sind die Baumaßnahmen nicht in einem Rutsch, sondern in 3 und 4 Bauabschnitte geteilt worden. Also so ist es gewesen. Und wer was anderes behauptet, der lügt schlicht. Ich sage das mal so ganz prononciert, weil Sie mich da auf einem sehr empfindlichen Bein treffen, weil wir uns mit unglaublicher Energie darum bemüht haben, das voranzutreiben. Und wir sind wirklich immer wieder über diese Schiene behindert worden. Wir als Universität haben ja keine Bauernfunktion. Wir haben nicht einmal eine Kompetenz im Haushalts- und Finanzplan, bestimmte Mittel bereitzustellen, sondern wir dürfen immer nur sagen, gib uns doch mal bitte. Nicht? Das ist unser eigentliches Problem. Ich bin deshalb auch der Meinung, dass wir mit dem BBL eben jetzt eine Einrichtung haben, die ganz massiv schlecht ist, auch immer schlechter geworden ist. Dies sicherlich auch im Zusammenhang mit den ganzen Sparmaßnahmen des Landes, wenn Sie die PEM sich angucken, also das sogenannte Personalmanagement des Finanzministeriums, in die Überhänge aus der Bauverwaltung einsortiert werden, dann motiviert das niemanden. Nicht? Das muss man einfach so sehen. Und das wirkt sich einfach auf, auch in Inkompetenz in der Arbeit aus.
Haben wir weitere Fragen? Eine abschließende Frage. Können Sie Stellung nehmen zum Problem Hochschulautonomie und staatliche Verwaltung oder staatliche Vorgaben aus den Ministerien? Das ist ja ein Streitpunkt zwischen der Universität Rostock, Sie müssen nicht, zwischen der Universität Rostock und eben dem Bildungsministerium bzw. dem Landtag.
Naja, Sie sprechen damit natürlich den Leiter der Verwaltung an, der im Wesentlichen staatliche Auftragsverwaltung wahrnimmt. Aber ich glaube schon, dass gerade zum Beispiel eben über die Globalisierung der Haushalte wir doch eine sehr, sehr weitgehende Flexibilität in der Umsetzung des Haushaltes mittlerweile haben. Natürlich im Baubereich sind wir völlig inkompetent, das heißt also ohne Kompetenz ausgestattet. Im Haushaltsbereich sind wir ziemlich selbstständig und können auch alleine entscheiden. Was den akademischen Bereich angeht und die dortige Genehmigungspflicht, gut, da ist die gesamte Politik ja durchaus auf dem Wege, die restriktiven Genehmigungsvorbehalte zunehmend abzubauen. Wenn Sie an die Gründung von Fakultäten oder die Prüfungsordnungen und solche Dinge denken, werden Sie ja im Wesentlichen auch schon durch das Hochschulgesetz jetzt an die Hochschulentwicklungsplanung gebunden. Und wir könnten, wenn wir eine Entwicklungsplanung haben, in der bestimmte Dinge einvernehmlich festgeschrieben sind, können wir dann ja auch bestimmte Studiengänge selber organisieren, ohne weitere Genehmigungsvorbehalte. Also da ist man auf dem Wege, sich zu trennen von so restriktiven Genehmigungssituationen. Ich glaube, das wird auch weitergehen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich durchaus die Verpflichtungen der Hochschulen im Sinne einer Rechenschaft dem Staat gegenüber, zu sagen, was mit den Ressourcen, die hier durch den Staat bereitgestellt wird, eigentlich geschieht. Deshalb bin ich schon der Meinung, dass der Staat, nicht das Bildungsministerium, sondern der Staat an sich, gut dann vertreten natürlich durch das Bildungsministerium, ein Recht dazu hat, zu wissen, was in den Hochschulen geschieht. Insofern bin ich der Meinung, dass ein Staat ein Recht auf Rechenschaft durch die Hochschulen hat. Auf Rechenschaft. Ob damit immer auch das Genehmigungserfordernis für alles und jedes verknüpft sein muss, da habe ich so meine Zweifel. Ich glaube aber, dass in diesem Sinne auch die Politik da auf dem Wege ist, mehr Luft zu lassen. Denken Sie nur an die Überlegungen, Stiftungsuniversitäten zu gründen und solche Geschichten. Wobei natürlich dieses einfach auch nur ein Instrument ist, um Freiheit zu gewähren. Wenn man das wollte, könnte man das natürlich auch dieser Körperschaft gewähren, ohne sie nun in eine Stiftung umwandeln zu müssen. Aber die Politik verwendet eben gerne das Instrument anderer Rechtsformen, um damit dann auch mehr Freiheit zu gewähren. Aber die Tendenz ist, glaube ich, in der Bildungspolitik durchaus sichtbar, dass die Politik sich aus der Restriktion immer weiter zurückziehen wird. Aufgeben wird sie Genehmigungsvorbehalte ganz sicherlich nie.
Nein. Haben wir weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, es ist nicht der Fall, dann schließen wir die Sitzung. Ich glaube, wir alle haben heute einen sehr engagierten, ich nannte ihn anfangs in der Formel von 1563 Promotor Akademie erlebt, einen Förderer unserer Universität. Herr Wittern, wir sind Ihnen sehr dankbar. Sie haben engagiert, deutlich, prononciert Ihren Standpunkt vertreten und das hat uns allen Gewinn gebracht. Vielen Dank.
Danke, Michael.